Zum letzten Mal in diesem Semester hören Sie jetzt unseren Mitschnitt der wöchentlichen Ringvorlesung aus der Aula am Wilhelmsplatz. Zum Abschluss der Reihe Karl Friedrich Gauß, Werk und Wirkung sprach Professor Dr. Jochen Brüning von der Humboldt-Universität in Berlin über Gauß als Differentialgeometer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank an Frau Kersten einmal für die freundliche, überfreundliche Einführung. Es ist mir tatsächlich eine Ehre, aus diesem Anlass über Gauß sprechen zu dürfen, den ich eigentlich seit meiner Schulzeit verehre, aber ich hatte nie die Gelegenheit, dem einen auf einen Termin bezogenen Ausdruck zu geben. Das ist kein leichtes Unterfangen, aber ich setze mal darauf, dass viele von Ihnen schon mehrere solche Vorträge gehört haben, sodass eine gewisse Redundanz entsteht. Einiges, was ich jetzt sage, werden Sie schon wissen, notwendigerweise. Und das Problem fängt eigentlich mit dem Titel an, Gauß als Differentialgeometer. Man kann historisch und inhaltlich mit vollem Recht sagen, dass mit Gauß die Differentialgeometrie im modernen Sinn entstanden ist und nicht nur das. Ich werde mich also bemühen, in gewisser Weise deutlich zu machen, ein wie fantastisches Fundament Gauß diesem Fach gegeben hat. Nur als Gauß zum ersten Mal sich über Mathematik Gedanken machte, da gab es das Fach nicht. Denn Geometrie war eine vielgestaltige Angelegenheit, sodass die Frage eigentlich von Interesse ist, wie Gauß eigentlich dazu gekommen ist. Und Sie haben ja gehört, dass ich einer Einrichtung vorstehe mit dem unaussprechlichen Namen Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik. Und da ist ein bisschen die Philosophie, die Tätigkeit, gerade von bedeutenden Leuten, in Verbindung zu bringen mit den Techniken, die sie in ihrem Leben gelernt haben. Das gelingt nicht immer, aber ich will das hier einfach mal probieren. Und da laufe ich jetzt immer munter hier hin und her, was aber gar nicht schadet. Zunächst nochmal den Titel, eben aber nur, weil ich damit das am 16.07. das 206. Doktorjubiläum von Gauß zu feiern gewesen wäre. Insofern ist der Termin ein bisschen ungeschickt gewählt worden. Und nun möchte ich mal anfangen, so der Reihe nach mit den großen Einflüssen, denen Gauß ausgesetzt war. Hier haben Sie, glaube ich, einen eigenen Vortrag darüber gehört. Arithmetik und Geometrie. Ich hoffe, dass das hier noch lesbar ist. Es geht also um die erste große Entdeckung, die Gauß gemacht hat, die Konstruktion des regelmäßigen 17-Ecks. Das ist die erste Eintragung in seinem berühmten Tagebuch, die ich hier mal auf Latein zitiert habe. Ich bin sicher, die stand schon mal vorher da. Principia quibus initiatur sectio circuli et divisibilitas eius geometrica in septendecim partes. Man sieht, dass Gauß eigentlich Altphilologe werden wollte und nur durch dieses Ergebnis und seine Bedeutung sich dann doch ziemlich nüchtern, scheint mir, eigentlich für die Mathematik entschieden hat. Es geht also um die Konstruktion von regelmäßigen N-Ecken mit Zirkel und Lineal. Und tatsächlich ist es so, dass der Stand der Wissenschaft in diesem Jahre 1796 war, dass man das Dreieck, das Fünfeck und mit einer wunderbaren Konstruktion, die Sie in den Elementen des Euklid finden, und auch das 15-Eck konstruieren konnte. Die Griechen waren pragmatischer, als man glaubt. Das 15-Eck hatte nämlich eine große astronomische Bedeutung, weil 316 durch 15 ist 24. Das ist ungefähr die Neigung der Erdachse die Neigung der Ekliptik gegen den Horizont. Und deswegen wollten sie eine schnelle Konstruktion für das 15-Eck haben. Und Gauß tat nun etwas sehr Ungewöhnliches für das, was man in der Geometrie dachte. Er brachte nämlich die Lösung mit Zahlentheorie zusammen. Ich hoffe, man sieht das hier noch. Und sagte also, die Bedingung ist einfach die, wenn ich die Zahl m, wie das n-Eck werden soll, in ihre Primfaktoren zerlege, dann muss es eine Zweierpotenz vorne geben und dann eine gewisse Anzahl verschiedener Primzahlen, alle nur in erster Potenz. Und jede von denen muss eine sogenannte Fermat-Primzahl sein, also von der Form 2 hoch 2 hoch n plus 1. Die habe ich hier unten aufgeschrieben. Leider kennt man nur 5 von denen.
Die sechste, der Reihe nach, hat Euler gezeigt, ist durch 641 teilbar und mehr sind leider bis heute nicht bekannt. Aber es geht eben los, 3, 5, 17. Also das 17-Eck ist konstruierbar. Alles andere ist nicht bekannt. Was nun wirklich eindrucksvoll an dieser Geschichte ist und was Aufsehen erregt hat, vielleicht mehr als Gauss das zuerst gedacht hat, ist die Tatsache, dass plötzlich ein neues Gebiet, die Zahlentheorie, ein geometrisches Problem löst. Die Arithmetik und die Geometrie waren bis zu diesem Tag streng getrennte Disziplinen. Und der Mathematiker, der das für die Französische Akademie referierte, sprach den tiefsinnigen Satz: Dans les sciences mathématiques, toutes les vérités se tiennent par une chaîne nécessaire. Also in der Mathematik hängen alle Wahrheiten durch eine notwendige Kette zusammen. Das war eine kulturgeschichtlich neue Einsicht und sie hat de facto dazu geführt, dass Lehrstühle für reine Mathematik eingerichtet wurden. Das war der Auslöser. Gauss selbst hat bekanntlich einen solchen Lehrstuhl nicht bekommen. Ich will aber jetzt trotzdem den Titel des Buches einfach hier mal stehen lassen. Die Disquisition des Arithmetici, Leipzig 1801. Sicherlich ein Buch, das sich über 200 Jahre frisch erhalten hat. Wie frisch? Darüber, denke ich, wird sich Herr Schappacher geäußert haben. Sie wissen aber alle, dass in diesem Jahr 1801, als die Disquisition ist erschienen, Gauss einer ganz anderen Leidenschaft frönte, nämlich der Astronomie, die ihn seit relativ frühen Jahren angezogen hat. Und in diesem Jahr 1801 wurde er, ich meine, das war sehr auffällig für die Fachleute, was ich gerade beschrieben habe, sein Weltruhm kam aber durch etwas anderes. Und das mache ich immer sehr gerne. Jetzt will ich also mal die zweite Quelle hier beschreiben, die Astronomie und die Geometrie. Und ich habe hier einfach, das ist sozusagen der PowerPoint des kleinen Mannes, ja, einmal mit freier Hand, das griechische Weltmodell aufgemalt, das für die Astronomie auch zu Gauss-Zeiten völlig tauglich war. Also die eine Achse ist die Nord-Süd-Achse, die wir bei klarem Himmel heute ja nicht mehr so, weil es zu hell ist, sehen können. Und der Himmel ist offensichtlich eine Kugel, die sich um diese Achse dreht, sodass in 24 Stunden eine Drehung vollendet ist. Leider ist das nicht so ganz unveränderlich, das Geschehen am Himmel. Also eine der Besonderheiten ist die Bahn der Sonne. Die muss man natürlich immer so ausrechnen, dass man um Mitternacht guckt, welche Konstellation sehe ich jetzt im Zenit, dann weiß die Sonne steht. Im Gegenteil, die Ekliptik, auf der eben die Tierkreiszeichen angebracht sind. Das heißt, also schon den Babyloniern war das ganz gut vertraut. Und dann gibt es hier die Planeten, die solche merkwürdigen Schleifen drehen. Und einige andere Dinge wie Kometen, worüber sich die Griechen nicht so ganz klar waren. Nun, zu Gauss' Zeit waren die meisten Planeten, nicht alle natürlich, die meisten schon bekannt. Und das ist nun also chronologisch einfach viel schöner. Am 1. Januar im Jahr 1801 entdeckte ein gewisser Giuseppe Piazzi einen Stern, den nannte er Ceres Ferdinandea. Ceres als die Göttin der Fruchtbarkeit und Ferdinand als der geneigte Herzog. Nicht seit also Galilei die Jupitermonde den Medici geweiht hatte, war das üblich, das so zu benennen. Und Piazzi hat allerdings nur sehr wenig Beobachtungen von diesem Kleinplaneten machen können. Genauer gesagt hat er einen Bogen von 9 Grad vermessen und dann verschwand der Planetoid hinter der Sonne. Und Gauss setzte sich nun hin und rechnete aus, wo die Bahn sein könnte und veröffentlichte die Ephemeriden im Dezember, das heißt also den täglichen Ort des Objektes zwischen dem 25.11. und dem 31.12.1801. Und von den heuristischen Berechnungen, die die vielen Kollegen gemacht hatten, wie ich Gauß' Berechnung stark ab, aber Olbers beispielsweise fand die Ceres da und auch der Isa von Zach in Seeberg und damit war er tatsächlich weltberühmt. Das hat zu dem zweiten bedeutenden Werk geführt, das allerdings erst 8 Jahre später veröffentlicht wurde, die Theoria Motus Corporum Coelestium in Sectionibus Conicis Solem Ambiente. Das ist auch wieder ein schöner lateinischer Titel, also Theorie der Himmelskörper, die sich auf Kegelschnitten um die Sonne bewegen. Das war jetzt das Interessante an Gaußens Überlegung, die sehr viel allgemeiner war. Ich wollte das mal hier so einbauen, dass man das sehen kann. Also hier an der blauen Stelle steht also Gauss oder Piazzi, wenn Sie so wollen, und beobachtet jetzt die Ceres. Und die mathematische Bedingung, die Sie haben, ist, dass Sie wissen nach den Keplerschen Gesetzen oder nach Newtons Himmelsmechanik, dass dies in erster Näherung ein Kegelschnitt ist, also eine Parabel, Ellipse oder Hyperbel. Und Sie wissen außerdem, jede Beobachtung sagt Ihnen, dass es eine Gerade gibt durch diesen Punkt und einen anderen Punkt, die diesen Kegelschnitt schneidet. Und das ist ein geometrisch leicht lösbares Problem. Wenn Sie wissen, dass es eine Ellipse ist, kennen Sie auch die Bahnabschnitte zwischen den Zeiten nach den Keplerschen Gesetzen. Aber das auszurechnen, das war natürlich eine teuflische Angelegenheit, die auch Gauss sehr viel Arbeit gemacht hat, ungefähr 4 Wochen gedauert hat, aber er hat es bewältigt. Warum mir das wichtig ist, werden Sie bald sehen, denn der Blick des Astronomen geht von der Erde, seinem Beobachtungsort, auf diese Himmelskugel. Die Astronomie war nun nicht das Einzige. Gauss wurde der Leiter der Sternwarte, hier der Direktor der Sternwarte, das wissen Sie, und hier ist es bis zum Ende seines Lebens geblieben und hat sehr viel Arbeit hier geleistet. Aber es kam eine mit der Astronomie verwandte, aber doch andere Tätigkeit auf ihn zu, die ihn 5 Jahre lang dazu zwang, über unwegsame niedersächsische Wege zu fahren und nachts unbequem zu kampieren und vieles andere mehr, nämlich die Geodäsie. So, jetzt kommt die dritte und wie ich denke, die wichtigste Einflussquelle für Gaußens Differentialgeometrie, nämlich die Geodäsie. Eigentlich heißt das Wort, das ist griechisch, Erdverteilung. Also man möchte die Verteilung der Landmassen kennenlernen, also Karten der Erde schreiben. Naja, und die Griechen, dessen sollten wir uns bewusst sein, in ihrer großen Zeit wussten natürlich, dass die Erde eine Kugel ist. Und sie wussten, dass es eigentlich sehr sinnvoll wäre, Karten zu haben. Karten sind sehr alt, die gibt es in stilisierter Form, also in symbolischer Form, seit dem 3. Jahrtausend vor Christus. Die Griechen waren die Ersten, die eine Theorie der, wie sie es dann nannten, Geographie entwickelten, durch Ptolemäus. Also zum Beispiel diese sogenannte stereografische Projektion bildet die Kugel, also den Rand dieser Kugel, also die Sphäre, auf die Ebene ab, die die Sphäre im Äquator schneidet, indem man einfach den Nordpol mit einem beliebigen Punkt verbindet und dann nimmt man den Bildpunkt auf dieser Äquatorebene. Und das ist eine schöne Abbildung, die diesen Äquator auf sich abbildet, die nördliche Halbkugel auf das Äußere und die südliche Halbkugel allerdings auf das Innere. Ist der Einheitskreis. Und den Nordpol, den bildet sie dummerweise nirgendwo innerhalb. Der hat also jetzt keinen Partner mehr. Das würde eine ohne Richtung mögliche unendliche Gerade sein. Also wir müssen diesen Punkt rausnehmen und dann können wir das schön auf eine Ebene abbilden. Und eigentlich wollen wir aber natürlich von Karten haben, dass sie uns etwas sagen, zum Beispiel über eine Struktur wie diese hier. Und die würden wir ja auf so eine Ebene, auf so ein Messtischblatt, nehmen wir mal an, so abbilden, dass wir hier die Höhe nochmal durch sogenannte Isohypsen kenntlich machen. Das macht aber Probleme, weil jetzt die Abstände zum Beispiel zwischen dem, sieht man das hier, das ist alles ein bisschen klein, zwischen dem unteren Rand dieses Kreises und dem oberen Kranz, da müssen Sie ja oben drüber steigen, der Abstand ist nicht mehr der Abstand, den Sie auf der Karte messen. Also was wir eigentlich von den Karten wollen, sollten wir hier mal auflisten. Einmal, eigentlich idealerweise wollen wir, dass sie längentreu sind. Also wenn ich von einem Punkt A nach B möchte, möchte ich auf der Karte nachmessen und ablesen können, wie weit das ist. Das ist schwierig, nicht? Wie Sie schon an dieser Sache hier sehen. Ein Seefahrer wäre auch schon mit der Winkeltreue zufrieden. Also wenn er weiß, in welchem Winkel er ein Ziel anpeilen muss, den Winkel kann er mit astronomischen Messungen einigermaßen konstant halten, dann wäre das vernünftig. Eine andere Möglichkeit wäre die geodätische Abbildung, das heißt, die Linien, die kürzesten Verbindungen, die es hier gibt, also zum Beispiel steil oben auf den Berg, sollen auch immer auf die kürzesten Verbindungen in dieser Karte abgebildet werden. Nicht unbedingt mit der richtigen Länge, aber wenn ich weiß, ich bin auf dem kürzesten Weg, dann kann es mir egal sein, wie lang er ist, weil ich weiß, es gibt keinen kürzeren. Nicht? Das wäre also ganz vernünftig. Und wenn Sie sich in die Geschichte der Kartografie einlesen, also nach der Zeit des Ptolemäus, entwickelt sich eine Art von Karten, die die Küstenseefahrt beschrieben, die also genau, und zwar im Mittelmeer, genau zeigten, von welchen wichtigen Punkten man zu welchen segeln musste. Aber das Segeln auf hoher See, das gelang eigentlich erst im 16. Jahrhundert. Es war dann allerdings bitter nötig, weil man ja die Reichtümer aus Amerika holen wollte. Da brauchte man Karten, die wenigstens eine gewisse Winkeltreue hatte. Und das war die Zeit der Mercator-Projektion, die ich hier nicht weiter erläutern kann, die aber diese Winkeltreue liefert, dafür aber natürlich, wie jeder weiß, die Landmassen sehr verzerrt. Also die Erfahrung sagte, dass man Karten eigentlich für alle Zwecke spezifisch machen muss, und man war sich eigentlich klar darüber, dass eine längentreue Karte der Erde in einem größeren Maßstab nicht möglich ist. Nur man wusste nicht warum. Und es ist klar, dass ein Landvermesser sich mit diesen Fragen nun sehr genau auseinandersetzen muss. So, jetzt kommt hier meine fragilste Folie, weil die kopiert ist und die Farben sind nicht so sonderlich gut. Ich hoffe, Sie können das hier sehen. Ist sichtbar, nicht? Das ist eben unser geliebtes Niedersachsen. Hier unten liegt Göttingen. Und die vormals roten Dreiecke, die sind jetzt nicht mehr, sind leider etwas abgenutzt, aber ich glaube, Sie können das noch erkennen. Das sind die, die Gauss gemessen hat. Ja, alle diese roten. Unter anderem eben das gigantische Dreieck, das hier nicht mehr draufpasst, hier vom Hohen Hagen zum Brocken und zum Inselsberg, der ungefähr hier liegt. Ja, hier. Der Inselsberg im Thüringer Wald. Eine Tatsache, an der sich viele, um die sich viele Legenden ranken. Zumindest hat sie nicht ergeben, dass die Winkelsumme wesentlich innerhalb der Messgenauigkeit von 180 Grad abweicht, aber Gauss hat das wohl auch nie erwartet. Aber Sie sehen jetzt eine sehr typische Konstruktion, die für die Landmesser eigentlich immer Standard war, dass man die Vermessung in Dreiecken durchführt, deren Längen man möglichst gut kennt und die zwischen irgendwie herausgehobenen Punkten, also zum Beispiel Bergspitzen, Türmen, Kirchtürmen und so weiter, gemacht werden. Wenn es so etwas nicht gab, wie zum Beispiel in der Lüneburger Heide, dann entsteht natürlich ein Loch und dann muss man sich überlegen, wie man das füllen kann. Aber das Dreieck sehr prominent zu machen, liegt eigentlich auf der Hand. Und das tat denn Gauss auch. Und man muss sagen, dass in seiner eigenen Darstellung, so hoch er sei oder so richtig er seine Leistung auch einschätzte, alles, was er in der Differentialgeometrie getan hat, war für ihn die Vorübung für sein großes Werk über die Messkunst, wie er mehrmals sagt, von dem uns aber leider praktisch keine Spuren erhalten sind. Man müsste sagen, das ist vielleicht wie das Handbuch der Geodäsie, das ist so ein relativ großes Werk, das theoretische und praktische Teile hat, und dass er sich vorstellte, erst mache ich mal die ganze Theorie, nicht nur aus praktischen Gründen, sondern auch, weil es die Würde der Wissenschaft erfordert. Das Das ist ein wunderbarer Satz. Und es gibt noch eine andere Formulierung von Gauss, die sicher auch schon oft gehört haben, die mich aber immer wieder begeistert, dass er Beweise zierlich nennt. Ja? Das ist eine wirklich schöne Ausdrucksweise, mit der wir auch heute wieder Eindruck machen könnten, wenn man denn auch Deutsch spräche in der Mathematik. Also, einige sehr einfache Dinge über Dreiecke. Das ist das Dreieck, wie es bei Euklid steht, mit den Seiten A, B und C, den Winkeln Alpha, Beta, Gamma und dann immer gegenüberliegend die Seiten C, A, B. Und wir wissen auch, was die Fläche dieses Dreiecks ist. Das sieht man hier, das ist ein Halbmal zum Beispiel die Seite C mal die Höhe, also der Abstand zwischen diesen beiden Parallelen. Und die Winkelsumme in dem Dreieck ist 2 Rechte, also Pi, also 180 Grad. Seit dem 16. Jahrhundert, also seit die Seefahrer auf See navigieren mussten, hatte man sich natürlich auch sehr für die sphärischen Dreiecke interessiert. Das sind also jetzt Dreiecke an dieser unendlich fernen Himmelskugel zum Beispiel zwischen 3 Fixsternen, die wir sehen können. Und man benutzt dieselbe Bezeichnung, A, B, C, Alpha, Beta, Gamma, C, A, B. Nur jetzt passiert etwas Merkwürdiges. Wenn das hier kürzeste Verbindungen sind, ich habe ja vorhin von den kürzesten Verbindungen gesprochen, also in der Ebene wissen wir, das sind Geraden. Auf der Kugeloberfläche, also auf der Sphäre, sind das keine Geraden, sondern Großkreise. Wenn ich 2 Punkte habe, verbinde ich die mit dem Mittelpunkt, nehme die Ebene, schneide die Kugel damit und bekomme so einen Großkreisbogen. Das sind die kürzesten Verbindungen auf der Sphäre. Und dann, also wenn man das ausprobiert, wie kann man sich erstmal mit solchen Dreiecken von Pol zum Äquator überlegen. Die Fläche eines solchen geodätischen sphärischen Dreiecks ist die Winkelsumme minus Pi. Das nennt man den sphärischen Exzess und das war lange vor Gauss bekannt. Da gab es keine Probleme, das wurde immer wieder benutzt, aber es war vielleicht nicht in einen organischen Zusammenhang gestellt. Also Gauss fragte sich, ich muss jetzt ein Zwischenspiel machen, weil ich hier 2 Zitate noch hatte, die an den astronomischen Teil anschlossen. Er sagte nämlich zu diesem Werk Theoria Motus, ich lege auf die Korrektheit dieses Werkes, das mir mehrere Jahre hindurch viel Arbeit gemacht hat und wenn ich mich nicht täusche, auch noch nach Jahrhunderten studiert werden soll, einen großen Wert. Das war ein Brief an den Verleger. Merkwürdigerweise scheint es so zu sein, dass von den 3 Büchern, die hier zur Sprache kommen werden, den 3 großen Büchern, das vielleicht das am wenigsten heute noch studierte Buch ist. Nicht? Aber Sie können mir gerne widersprechen. Aber ich glaube, dass diese Methoden weitgehend obsolet sind, im Gegensatz zur Differentialgeometrie und im Gegensatz zur Arithmetik. Und dann ein anderer Brief an Olbers 1802, also kurz nach der Ceres-Beobachtung, den finde ich interessant, weil es uns sagt, was er damals unter Geometer verstand. Also er schreibt an den Olbers, den er sehr verehrt, der feinste Geometer und der vollendete Astronom. Das sind 2 Titel, die ich von ganzem Herzen einzeln hoch einschätze und denen ich mit leidenschaftlicher Wärme huldige, wenn ich sie vereint sehe. Der Stil ist schon etwas goethisch, nicht? Aber ich glaube, es ist verständlich, was er sagen will, dass er das auch als sein Ziel sieht, der feinste Geometer und der vollendete Astronom zu sein. Noch war er kein Geodät. Also, ich kehre zurück zur Geodäsie und zur Frage, mit der Gauss sich natürlich täglich auseinandersetzen musste, was macht eigentlich die längentreue Karte so schwierig? Und die ganz offensichtliche Antwort ist, dass eben die Erdoberfläche gekrümmt ist. Und dann ist die nächste Frage, was ist Krümmung? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Und hier hat Gauss eine geniale Idee eingeführt, lassen wir das erstmal weg. Nicht wie die Verleger sagen einem ja immer, jede Formel in ihrem Buch verringert die Auflage um die Hälfte. Da müssen wir aufpassen. Ne? Also es geht jetzt um den Begriff der Gauss-Krümmung, der also ewig und untrennbar mit dem Namen Gauss verbunden bleiben wird. Da wird niemand niemals etwas daran ändern. Gauss betrachtet also zum Beispiel ein Ebenenstück und errichtet jetzt überall die normalen Vektoren. Und dann werden Sie sich fragen, warum legt er den normalen so viel Wert bei? Nun ja, das ist die Beobachtungsstelle des Astronomen, der senkrecht zur Erde auf den Himmel guckt. Und dann nimmt er die normalen Vektoren und setzt die alle in die Sphäre ein, setzt sie alle in den Nullpunkt. Und dann sieht man, beim ebenen Stück ist das gesamte Bild nur ein einziger Vektor. Gut, jetzt nehmen wir mal als nächstes so einen Kreiszylinder, also einfach so ein Stück Papier so gerollt. Und gucken uns diese darauf senkrecht stehenden Vektoren an. Wenn man ein so einen Kreis herausgreift, sieht man, man hat diese Richtung dieses Kreises, die Ebene dieses Kreises, alle Vektoren, die darin vorkommen, aber keine anderen, weil alle diese Kreise ja da parallel verschoben werden. Also auch immer noch nicht sehr viel. Gut, dann nehmen wir mal die Sphäre selbst. Dann kriegt man einfach die Identität. Jeder Punkt geht auf jeden Punkt. Jetzt mache ich die Sphäre ganz klein. Soll ich mir sagen, jetzt ist die Sphäre natürlich sehr viel stärker gekrümmt als vorher, aber dieses normalen Bild ist dasselbe. Also was sollte jetzt rauskommen? Also hier sollte rauskommen, dass es nicht gekrümmt ist, also ist die Krümmung null. Dieses hier wäre in der Terminologie von Gauss eine abwickelbare Fläche, das ist eine Fläche, die sozusagen ohne ihre Maßverhältnisse zu verändern auf eine Ebene abgewickelt werden kann, und Sie wissen, schneiden einfach auf, falten, dann ist das prima, wohingegen, wenn Sie mal versucht haben, eine Kugel zu verpacken, wissen Sie, dass Sie keine Ebene auf die Kugel kriegen. Also das sollte auch null sein. Die Kugel ist natürlich gekrümmt, und zwar gleichmäßig. In jedem Punkt dieselbe Krümmung. Wäre also sinnvoll, die Krümmung zum Beispiel 1 zu nennen. Aber wenn ich die Kugel immer kleiner mache, sollte die Krümmung immer größer werden. Also wie schaffe ich das jetzt? Da hatte Gauss eben, was ja jetzt sehr einfach aus diesen geschickt gewählten Beispielen abzulesen ist, also die Krümmung, also U, alle diese Dinger hier nenne ich U, solche Flächenstücke oder Flächen, ist einfach die Fläche des normalen Bildes, also ein Punkt hat die Fläche 0, eine Linie hat die Fläche 0, hier ist die Fläche 1, hier ist die Fläche 1. Also da ist es gut, da ist es gut, hier ist es nicht gut, aber jetzt muss ich nochmal durch die Fläche selbst teilen. Ja, die Sphäre ist Radius der Einheitssphäre mal r Quadrat, also kriege ich Krümmung 1 durch r Quadrat. Jetzt sind wir zufrieden. Das ist der Begriff der Gauss-Krümmung. Man nimmt das normalen Bild der Fläche, rechnet seine Fläche aus und teilt durch die Fläche selbst. Und damit fängt er nun an herumzurechnen, was sehr gut geht. Ich meine, die Mathematiker wissen natürlich, dass man die Fläche, wenn die normale sich vernünftig verhält, also sorry, wir kommen raffinierte Konstruktionen hier. Aber hier habe ich was verändert, jetzt muss ich etwas, also wie gesagt, das mit der Formel halte ich natürlich nicht durch. Aber sonst können wir an die Differentialgeometrie nie herankommen. Jetzt sagt er, eigentlich kann ich diese Krümmung auch in einem Punkt definieren, indem ich einfach, sagen wir mal, solche Dreiecke nehme und die Dreiecke gegen den Punkt gehen lasse. Das ist ein bisschen schwammig, aber was er dabei meint, was wir hier machen können, wir nehmen zum Beispiel solche geodätischen Dreiecke. Also Dreiecke, wo die Verbindungen zwischen den Punkten aus kürzesten Linien bestehen. Die gibt es auf jeder Fläche, wenn die Punkte nah genug beisammen sind. Das ist nicht schwierig. Und nun kann ich zum Beispiel Folgendes machen. Jetzt verbinde ich den Punkt A, sagen wir mal, mit dem Mittelpunkt der gegenüberliegenden Seite. Dann entstehen zwei neue Dreiecke, die kleiner sind. Und in jedem dieser Teildreiecke kann ich diesen Prozess wiederholen. Dann kriege ich ein Netz von Dreiecken, die immer kleiner werden. Und dann sollte man meinen, dass das hier konvergiert gegen einen Wert. Und das ist dann die Gauss-Krümmung in einem Punkt. Das klingt gut. Das funktioniert auch, das werde ich Ihnen jetzt natürlich nicht beweisen, dass das funktioniert. Sondern ich will Ihnen jetzt etwas anderes andrehen. Vielleicht sollte man hier den Schock abmildern. Den berühmten. Das ist also jetzt der Ersatz für das Reinspringen der PowerPoint-Zeilen. Dieses Handmade. Also jetzt nehme ich einfach so ein Dreieck. Da habe ich das Bild des normalen Bildes hier eigentlich stehen. Aber jetzt zerlege ich das Dreieck, was ich ursprünglich betrachte, in lauter kleine Dreiecke und entsprechend zerfällt das normale Bild in die Vereinigung von kleinen Dreiecken. Und wenn ich die Fläche nehme, ist das einfach die Summe. Und die sind jetzt vielleicht schon winzig klein. Auf jeden Fall nach der Definition der Gesamtkrümmung habe ich diese Formel hier und das sahen die Mathematiker, wenn die Dinger ganz klein werden, ist ein Integral. Nicht? Also das, Sie brauchen sich das gar nicht zu irritieren, das hier, das sind diese ganz kleinen Summen, dann ist das hier einfach ein, das ist sozusagen der Mittelwert der Krümmung, dieser Krümmungsfunktion. Ne? Die Gesamtkrümmung ist der Mittelwert der Krümmung, das ist ja eigentlich sehr vernünftig. Und nun sagt er, gut, jetzt betrachte ich mal zwei Funktionen, die mir hier interessant vorkommen. Also einmal nicht den Mittelwert, sondern dieses Integral der Krümmung, also diese Summe hier selbst. Und zum anderen dieses Objekt, was wir vorher gesehen haben, das nennt er jetzt K0 von Delta, Alpha plus Beta plus Gamma minus Pi. Und jetzt nehmen wir im nächsten Punkt mal an, dass diese Funktion K, die also, wenn das so eine Fläche ist, hat, nimmt die natürlich alle möglichen Werte an, dass sie aber konstant ist, zum Beispiel 0, dann ist das beispielsweise ein flaches Dreieck, oder 1, dann ist es ein sphärisches Dreieck, und die Konstante wäre k quer, dann ist diese Funktion hier einfach k quer mal die Fläche. Wir erinnern uns, die Fläche von dem sphärischen Dreieck war aber das da. Und dann haben wir für k quer gleich 0 oder k quer gleich 1, dass tatsächlich das Krümmungsintegral dieser merkwürdige Ausdruck ist. Ja, wenn das k quer nicht 0 oder 1 ist und irgendeine positive Zahl, dann macht man so einen Trick und skaliert, dann kommt dasselbe raus. Das ist interessant. Aber es ist jetzt natürlich, man sagt immer, wenn man mehr als zwei logische Schlüsse hintereinander ausführt, ist das Publikum erschlagen. Das stimmt natürlich nicht in Göttingen. Also diese beiden Funktionen, die wir hier haben, die so merkwürdig übereinstimmen bei konstanter Krümmung, haben beide diese Zerlegungseigenschaft. Also bei dem Integral ist das ja die Definition. Und wenn Sie hier schauen, das ist das Raffinierte, also hier habe ich die drei Winkel und ziehe Pi ab. Und jetzt gucke ich mal, was für die beiden anderen passiert. Also hier kriege ich Alpha 1 plus Gamma plus Delta 1 minus Pi, Alpha 2 plus Delta 2 plus Beta minus Pi. Hier kriege ich den Winkel Alpha, Gamma und Beta habe ich und die Summe von den beiden ist aber Pi. Dann ziehe ich das eine Pi ab und dann bleibt die alte Summe übrig. Das ist also auch additiv. Ja, nun ist es schon fast passiert. Jetzt sagt er, das hat er übrigens de facto nie aufgeschrieben. Das ist aber, es geht aus einigen Papieren hervor, dass er es so gedacht hat. Jetzt nehmen wir mal eine beliebige Situation an, wo dieses k eine beliebige Funktion sein kann. Und wenn ich jetzt das Delta wahnsinnig klein mache in meiner Zerlegung, alles ist additiv, dann darf ich eigentlich so argumentieren, als wenn das k konstant wäre. Und dann bin ich wieder bei der vorigen Berechnung, bis auf einen Fall. Das k könnte ja auch negativ sein. Und ob es so etwas überhaupt gibt, das ist ja gar nicht klar. Aber das wusste Gauss natürlich auch schon. Das hat mich übrigens überrascht. Bereits vor 1820 kannte er diese sogenannte Pseudosphäre. Das ist also etwas wie diese Hüte der keltischen Druden. Nicht? Die geht hier also in die Ebene über, da geht sie nicht weiter. Und dann läuft sie hier so ganz spitz nach oben und ist symmetrisch. Und wenn Sie da diese Gauss-Krümmung ausrechnen, ist sie überall minus 1. Nicht? Das heißt, die Linien kürzesten Abstands laufen gerade in der Ebene, sie laufen auseinander auf der Sphäre und hier laufen sie zusammen. Und dann kann er diese Rechnung nachmachen. Gauss hatte vor 1820 die hyperbolische Trigonometrie vollständig entwickelt. Er hatte also diese Kosinussätze, Seitenwinkelsätze, die es für das sphärische Dreieck gibt, auch für diese möglicherweise nicht existenten Dreiecke. Und damit hatte er die Formel im Allgemeinen. Jetzt können Sie die ganze Herleitung vergessen. Jetzt gucken Sie einfach, was jetzt da rauskommt. Also wenn ich ein geodätisches Dreieck habe in einer beliebigen Fläche, das heißt drei Punkte, die durch kürzeste Linien verbunden sind, dann ist das Integral der Krümmung über dieses Dreieck immer gleich der Winkelsumme minus Pi. Und damit kann ich jetzt diesen Limes, den ich vorher gemacht habe, ja auch darüber machen, indem ich Delta gegen den Punkt P laufen lasse. Und in jedem Schritt dieses Kleinerwerdens messe ich jetzt Winkel in der Fläche und berechne eine Fläche in der Fläche. Und das ist dieses, das wirklich außerordentlich tiefliegende und zu Recht von Gauss' Theorema ex regium genannte Resultat, dass es eine innere Geometrie von Flächen gibt. Also stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt zweidimensional, alles ist nur zweidimensional, aber diese Winkel in einem Dreieck können Sie natürlich messen. Und Sie können auch, indem Sie zweidimensional die Fläche in kleine Parzellen teilen und die alle messen, die Fläche des Dreiecks messen. Und dann ist diese Krümmung ganz anders als in der Geometrie der Kurven, die intrinsisch überhaupt keine Krümmung haben. Diese Krümmung ist wirklich da.
Sie hörten den vorerst letzten Mitschnitt der wöchentlichen Ringvorlesung aus der Aula am Wilhelmsplatz. Zum Abschluss der Reihe Karl Friedrich Gauss, Werk und Wirkung sprach Professor Dr. Jochen Brüning von der Humboldt-Universität in Berlin über Gauss als Differentialgeometer.